der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Mein Gast für diese Podcast-Aufnahme ist Stefan Preishuber. Er ist der Landesinnungsmeister der Elektriker in Oberösterreich und der Vize-Bundesinnungsmeister, also ein Elektriker, der weiß, wohin der Strom fließt. Hallo Stefan, willkommen im Hochspannungspodcast.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf und schauen darf, wo ich an Infos weitergeben kann.
Bei den Gästen im Hochspannungspodcast ist es normalerweise so, dass die, so wie ich, Angestellte der Netz Oberösterreich sind. Bei externen Gästen ist das jetzt natürlich nicht der Fall, weshalb Transparenz gegenüber unseren Zuhörenden einfach wichtig ist. Wir kennen uns, glaube ich, seit Sommer 2022. Das war diese Zeit, wie dieser erste große PV-Ansturm entstanden ist. Und wir haben seither, ich sage mal, mehrmals Abstimmungen zwischen dem Verteilernetzbetreiber und der Innung gehabt, eben zu diesem Thema. Frage an dich, was machst du beruflich, beziehungsweise bist du neben deiner beruflichen Tätigkeit nur für Parteien, Interessensvertretungen beziehungsweise Vorfeldorganisationen tätig?
Also danke nochmal für die Einladung. Ja, ich bin für alles Mögliche tätig, wie es halt oft ist im Leben. Vom einen ergibt sich das Nächste. Prinzipiell habe ich im Jahr 2000 meine Firma gegründet im Bereich Automatisierungstechnik und Elektrotechnik. Habe dann auch einen anderen Elektriker übernommen, der in Pension gegangen ist. Seither ist das immer mehr geworden. Selber, also eigentlich seit 95 schon in dem Bereich und seit 2000 selbstständig, mittlerweile somit schon fast 30 Jahre. Da haben sich schon einige Infos zusammengesammelt. Ich bin schon die 2,9 Perioden in der Innung als Innungsmeister tätig, habe jetzt dann die dritte Wahl, länger darf man nicht antreten und habe es aber gern gemacht. Habe dort angefangen als Lehrlingswart. Lehrlinge ist immer ein ganz klassisches Thema, wo man sich viel dafür einsetzen. Bin dann Innungsmeister geworden. Dann hat sich das ergeben, dass ich auch auf Bundesebene mitarbeiten darf als Stellvertreter. Bin da auch dabei. Habe auch schon in der Gemeinde als Fraktionsobmann mitgewirkt. Das habe ich aber dann ein bisschen zurückgesteckt, weil einfach beides nebeneinander nicht geht. Zusätzlich, also oder eigentlich momentan bin ich so gut wie nur für die Wirtschaftskammer unterwegs, nicht nur als Innungsmeister, sondern auch im Bezirk Vöcklabruck als Obmann und darf da auch halt Betriebe von anderen Branchen kennenlernen, was auch ganz interessant ist und die oft auch zum Beispiel im elektrischen Bereich Tipps geben. Ist recht eine geschickte, interessante Sache. Ja, soweit hauptsächlich für die Wirtschaftskammer, hauptsächlich für die Betriebe. Das ist sozusagen meine Freizeit und ansonsten lebt man natürlich vom Betrieb und schaut, dass dort was weitergeht. Habe ungefähr 20 Mitarbeiter, wie gesagt, alles selber aufgebaut. Läuft ganz gut, weil halt die Elektrobranche immer viel Arbeit hat. Ich sage nur Stichwort grüne Wende. Soweit haben wir tätig.
Wunderbar, sehr gut. Danke für diese Offenheit. Wir haben schon einmal gesprochen, es gibt die Zusammenarbeit zwischen dem Verteilernetzbetreiber und dem Elektriker. Das ist ja gerade in diesem Bereich, wo wir jetzt eben sprechen über, du hast es ja gesagt, Energiewende, über den Ausbau von Photovoltaikanlagen, ganz ein zentraler Bereich, weil diese zwei Player in diesem Match einfach gut zusammenarbeiten müssen. Aus deiner Sicht, wie funktioniert diese Zusammenarbeit und was hat das für einen Vorteil, ich sage mal, für einen Netzbetreiber, für einen Elektriker, aber auch für einen Kunden?
Also früher war es eigentlich so, wie du sagst, seit 2022 ungefähr haben wir öfter Termine gehabt. Früher hat man halt einfach nebeneinander hergearbeitet und wir haben sie draufgekommen, wenn man sich zusammensitzt auf den Tisch, kommt man immer wieder auf neue Themen, wo man miteinander einfach mehr erreicht. Weil prinzipiell ziehen wir alle am gleichen Strang. Wir wollen, dass der Kunde zufrieden ist, dass der eine gescheite Anlage hat. Da arbeitet man gut, auch mit eichernen Leuten, wenn es zum Beispiel ums Meldewesen geht. Das Meldewesen ist schon so komplex und interessant und wichtig geworden, wo die ganzen Elektriker alle, ich nenne es jetzt einmal Wünsche, eingeben, was von den Netztechniker haben, wo sie einfach sagen, ich brauche eine Plombenöffnung, ich brauche einen neuen Verteiler, ich brauche einen neuen Zähler. Also alles, was der Kunde eigentlich mit dem Netz Oberösterreich zu tun hat, läuft über den Elektriker und der Elektriker muss es davor ins Meldewesen eingeben und sieht da immer den laufenden Stand. Das ist voll super. Mit dem Verlauf, wer hat schon bearbeitet, wann ist der Termin und so weiter, ist das Meldewesen einfach eine super Sache. Und das ist der der erste Verknüpfungspunkt zu der Netz Oberösterreich, den auch jeder hat und das eigentlich nicht mehr vorstellbar war, wenn es das nicht gab. Also das braucht man unbedingt. Das ist eine klasse, geschickte Sache.
Als Erklärung für unsere Zuhörenden vielleicht, das Meldewesen ist eine Online-Plattform, die eben der Netzbetreiber zur Verfügung stellt und wo die Elektriker, ich sage mal, mit uns drauf arbeiten, ja, damit auf diese ganzen Geschäftsfälle einfach elektronisch schnellstmöglich abgearbeitet werden können.
Das geht auch vom ersten Versuch oder vom Start beim Hausbauen, wenn man einen Baustromverteiler braucht, dann geben wir das da schon ein, auf welcher Parzellnummer, da gibt's vielleicht noch nicht einmal eine Hausnummer, wie der Baustromverteiler braucht. Da muss der Netztechniker wissen, wo muss er Leitung hinziehen, wie kommen wir zum Zähler, wann ist das Ganze geplant, hat er einen großen Kran, hat er einen kleinen Kran, hat er gar keinen Kran, braucht man verschiedene Leitungen zu. Die Richtung ist das Meldewesen voll super und voll wichtig. Und als nächstes natürlich auch der Kontakt mit den Netztechniker. Jeder, der was irgendwo in seinem Umfeld daheim unter Anführungszeichen unterwegs ist, also in dem Gebiet, wo er halt Haus- und Hofelektrik ist, kennt er seine Netztechniker, der ruft den an und das passt und das funktioniert eigentlich voll super. Das ist echt eine klasse Zusammenarbeit, immer wieder.
Sehr gut, das hören wir gern. Stefan, wir haben in diesem Bereich der Photovoltaikanlagen mit dem Jahreswechsel eine ganz gravierende Änderung gehabt, nämlich die Änderung des Förderregimes. Wir haben vorher quasi, hat jeder Kunde, der eine Förderung für seine PV-Anlage haben wollte, einen Antrag stellen müssen bei der ÖMAG, hat dort dann mehr oder minder über so eine Plattform das eingehen müssen, wo man schon sehr, sehr gute Computerkenntnisse haben hat müssen, dass man dort hinkommt, was man dann am Ende des Tages haben wollte. Und das ist jetzt neu. Kannst du unsere Leute, die zuhorchen, kurz sagen, inwiefern dieses Förderwesen jetzt umgestellt worden ist?
Da kriege ich ganz laut. Also das Förderwesen, das ist wirklich immer wieder ein leidiges Thema. Wir wollten es eigentlich so haben, dass das Mehrwertsteuer befreit wird. Das heißt, keiner mehr braucht eben der Förderansuchung stellen. Der Elektriker darf einfach die Rechnung ohne Mehrwertsteuer ausfüllen oder erstellen und dann sind einfach die 20% der Sparnis da.
Das war ja jetzt eigentlich passiert.
Genau. Eigentlich war das eine gute Idee. Das Einzige ist, oder die paar Nachteile, die was wir sehen haben, mal einerseits für Betriebe geht es natürlich sowieso nicht, weil die sind ja sowieso, die holen sich die Mehrwertsteuer sowieso zurück. Da wissen wir bis jetzt noch nicht, was da kommt heuer. Wir gehen davon aus, dass wieder Mitte März ein Fördercall sein wird, wie wir es letztes Jahr schon kennt haben und gehört haben und ausgeführt haben. Aber halt wahrscheinlich dann nur mehr für die Betriebe. Aber die Förderung mit den 20% Mehrwertsteuererlass, die ist insofern oft voll die Katastrophen, weil zum Beispiel keine Speicher gefördert sind. Wenn man einen Speicher alleine kauft, dann nur so als kleines Detail am Rande, dann ist auf der Ministeriumsseite gestanden, Speicher ist förderbar, wenn im Zuge dessen eine PV-Anlage gemacht wird, die im Verhältnis dazu passt. Aber 1 kWh Speicher pro kWp Modul ist zu wenig. Ja, was ist dann genug? Sind es 2 oder sind es 10? Also es sind nur so viele Unklarheiten drinnen gewesen, wo wir ganz stark dran sind, dass wir schauen, dass wir gescheite Lösungen kriegen. Mittlerweile gibt es ja schon eine zweite Seite mit weiterführenden Infos. Jetzt wird das Ganze schon ein bisschen klarer. Aber trotzdem ist es so, dass der Endkunde im Internet einen Speicher bestellen kann, setzt dort einfach einen Hackerl, jawohl, er macht im Zuge dessen auch eine PV-Anlage und dann ist die schon erledigt und er kriegt den Speicher ohne Mehrwertsteuer. Das ist jetzt klasse für einen Endkunden, nur wenn jetzt heute der Finanzprüfer mal draufkommt, da gibt es tausende Anlagen, die auf die Art gekauft worden sind. Und jede Anlage ist dann mit 2000 Euro zum Beispiel zu wenig an Mehrwertsteuer verrechnet worden, dann ist das ein Haufen Geld, das im Finanzministerium angeht. Und das werden sie sich irgendwann holen und dann werden sie irgendwann nochmal Prüfungen geben bei den Online-Händlern und die werden es wahrscheinlich noch 3 aufbladeln. Nur dann ist es spät, dann hat es der Elektriker schon übersehen. Es sind dann Anlagen draußen, die wir nicht angeschlossen haben und es hat im vergangenen Jahr schon viel Brände gegeben. Mhm. Und soweit wir das nachvollziehen können, haben und nachforschen können, haben, waren das meistens selbstbaute Anlagen. Und der Unterschied zu einer Elektrik im Haus, zu der Elektrik am Dach oben, ist ganz einfach der, wenn im Haus irgendwas nicht gescheit angeschlossen ist, fällt der EFI-Schutzschalter und es passiert nichts. Am Dach oben wird weiter Strom produziert und keiner ist da, der am Dach oben und anschaltet. Weil das abschaltende Organ erst nach dem Wechselrichter ist. Und darum sind die Anlagen nicht umsonst brandgefährlich, wenn sie nicht gescheit gemacht worden sind. Es gibt da ganz viele Vorschriften, weil sich ja ganz viele gescheite Leute gescheite Sachen überlegt haben dazu. Aber wenn die nicht eingehalten werden, dann haben wir da echt ein Problem und wir befürchten, dass da in Zukunft auch Anlagen geben wird, die was abrennen, weil einfach irgendwer im Internet was gekauft hat, das selber montiert hat und dann hat sich keiner angeschaut. Wir wissen auch nicht, ob das nachher in Oberösterreich gemeldet worden ist, ob die Oberösterreich überhaupt weiß, wo welche Anlagen drauf sind. Und dann kann es passieren, dass sogar bei einem Nachbarn der Fernseher ausfällt, weil vielleicht irgendwas nicht gescheit eingestellt war. Und dann kommt es zu einer Überspannung und dann braucht man irgendeinen Schuldigen. Mhm. Und solche Sachen will man vermeiden.
Jetzt haben wir kurz gesprochen, dass das mit der Förderung aus eurer Sicht jetzt noch nicht ganz optimal rein, sage ich mal. Aber prinzipiell ist das Umstellen, dass man jetzt einfach automatisch auf der Rechnung die Mehrwertsteuer abgezogen kriegt, ich sage mal, für den Kunden oder auch für euch als Elektriker schon eine Erleichterung.
Ja, es ist eine Erleichterung, es muss halt einfach fair runtergehen. Der Internethandel muss das verstehen, dass der nicht einfach eine mehrwertsteuerfreie Rechnung ausstellen kann. Es heißt da im Gesetzestext, wenn man genauer liest, man braucht Netzzusage, dass man nachweisen kann, dass die Anlage ans Netz gegangen ist, weil sonst ist es nicht förderungsfähig. Mhm. Und es braucht ein Prüfprotokoll, damit es tatsächlich auch förderfähig ist. Da sind wir noch da, dass wir da noch ein paar Richtlinien kriegen, dass das einfach gerade gestellt wird und dass das sauber gelöst wird. Weil so wie es jetzt läuft, wird viel passieren, was nicht passieren sollte.
Mhm. Kannst du aus deiner Erfahrung oder aus den Gesprächen mit dem Ministerium für die Zuhörer von dem Podcast vielleicht kurz erklären, wann wir jetzt wieder, weil es gibt ja diese Mehrwertsteuerbefreiung für den Speicher, wie viel muss er jetzt wirklich oder wie wird das jetzt richtigerweise gehandhabt oder an was sollte man sich denn halten, dass man auf der sicheren Seite ist?
Genau, also es heißt, das Doppelte ist erlaubt sozusagen, das heißt der 5 kW Peak-Unlock darf maximal 10 kWh Speicher gefördert werden und da nur, warum jetzt das so sauer aufstoßt, wir haben ganz viele Kunden, die zum Beispiel letztes Jahr 10 kW Peak PV-Anlage gemacht haben und sagen aber, einen Speicher mache ich ja später, weil jetzt dann habe ich vielleicht gerade das Geld nicht. So, der darf halt eigentlich heuer, wenn er heuer 10 kW PV macht, darf er 20 kW Speicher dazu da. Nur er darf es nicht, weil er heuer kein PV macht. Und somit ist heuer der Speicher nicht gefördert. Würde er 5 kW Peak Speicher, 5 kW Peak PV-Anlage heuer installieren, darf er da 10 kWh Speicher dazu tun. Leider sieht das aber die Regelung in der Verordnung momentan so nicht vor. Darum über den Faktor 5:10, 5 kW Peak PV, 10 kWh Speicher.
Jetzt kommen wir eh schon in diesen direkten Teil rein, wo es darum geht. Naja, wie schaut denn die Nachfrage aktuell aus? Wir haben einmal vorher schon erklärt, dass die Elektriker natürlich noch diesen großen Zustrom an PV-Anlagen sie mit Material eingedeckt haben, ja, dass die Lager voll sind. Wie schaut es aus jetzt? Eigentlich müsste jetzt der Zeitpunkt sein, dass ich so billig wie nie zu einer Photovoltaikanlage komme. Volle Lager, Mehrwertsteuerbefreiung.
Ja.
Ist das so?
Also es ist wirklich so billig wie es momentan sind, die Anlagen werden es nicht mehr werden. Ganz einfach, die Löhne steigen, die Preise werden wieder steigen. Es hat momentan der chinesische Markt, den europäischen Markt, so überschwemmt mit Module, mit gewaltigen Förderungen, dass die zum Teil weiter unter den Einkaufspreis geliefert werden. Deswegen wird es mit Sicherheit nicht mehr billiger werden, da bin ich mir ganz sicher. Und ja, die Lager sind bei den Großhändlern voll. Die Elektriker im Normalfall nicht, weil einfach der Elektriker immer schon so aufgestellt war, dass er auftragsbezogen bestellt. Aber durch das kriegt der Elektriker auch die Module billig. Und dann kommt nur dazu, es werden momentan weniger Anlagen verkauft. Das heißt, die was viel auf dem Markt unterwegs sind, die wollen das Geschäft da haben. Und sind somit auch dran, dass sie sagen, sie reißen sie auch beim Preis zusammen. Was nur dazu kommt, oder was, ja, warum vielleicht weniger Anlagen momentan verkauft werden, ist ein ganz lustiges Kuriosum. Ich habe immer gesagt, sobald der Strom über 7 Cent kostet, rentiert sich eine PV-Anlage. Dann ist ja, wir wissen es, letztes Jahr der Strom aufgegangen auf 50 Cent. Die PV-Anlagen haben sich innerhalb kürzester Zeit rentiert. Und weil halt jetzt dann der Strompreis wieder auf 20 herunten ist, oder unter 20, oder mal ein bisschen über 20, jetzt glaubt jeder, wir brauchen keine PV-Anlage nicht mehr. Dabei sind wir immer noch weit über 7 Cent und eine PV-Anlage rentiert sich immer noch. Und ich sage immer zu meinen Kunden, eine PV-Anlage am Haus ist das Einzige, was ein Geld einbringt. Die goldene Armatur im Boot ist recht nett und schön, aber die wird nie ein Geld bringen. Und die schönen Fliesen, die ein Mördergeld gekostet haben, die werden auch nie ein Geld einbringen. Die PV-Anlage bringt ein Geld ein.
Vielleicht auch nicht mehr so vom Maispeisen,
genau.
Aber von dem, was man genau. Sich da spart. Ne?
Das bestgeförderte KW ist immer das eigenverbrauchte KW. Das ist ganz einfach. Das bringt auf alle Fälle was. Und ein bisschen Überschuss ist immer da. Ein paar Euro sind sie immer und man freut sich. Genauso wie man sich auch immer gefreut und aufs Handy schaut, wie viel das tatsächlich schon wieder runterkommt, wenn die Sonne scheint. Am Abend, wenn es schier ist oder wenn es regnet, schaut eh keiner aufs Handy. Aber man freut sich, wenn man einfach sagt, passt, jetzt kommt der Strom runter vom Dach und ich brauche nichts dafür tun.
Das ist aber schon die unter Anführungszeichen, die Volkskrankheit für alle BV-Anlagenbesitzer, die Handy.
Genau, die Handy ist eine Volkskrankheit. Oder wenn am Abend die Leute beim Stammtisch beieinander sitzen, dann schauen sie auch nicht, wie viel das momentan runterkommt, sondern wie viel das Nachmittag gebracht hat.
Stefan, aus deiner Sicht, was schätzt du jetzt, was ein KW Peak so jetzt damals mal Pi BV-Anlage gerade kostet?
Ich habe es ein bisschen verglichen. Vor einem Jahr hat eine 10 kW-Anlage mit Speicher so um die 30.000 Euro gekostet. Und jetzt sind wir bei ungefähr 20.000 Euro. 10 kW mit Speicher. Ohne Speicher, ja, 15, 16, 17, je nachdem, wie viel das die Anschlusskosten sind. Aber, ja, da ist man um ein Drittel niedriger, als wenn wir letztes Jahr gewesen sind.
Wir haben immer, oder es hat sehr viele Jahre so einen Durchschnittswert gegeben, ja, zwischen um die 1500 Euro pro KW Peak in der Gesamtanlage. Genau. Da sind wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen drunter.
Da sind wir ein bisschen drunter, gerade bei großen Anlagen dann sowieso. Ja. Ich meine, große Anlagen, da haben wir heute zum Teil unter 1000 Euro.
Und wie schaut es bei den Speicher aus? Ist da hat es auch immer so die Faustregel gegeben, ja, um die 800 Euro pro Kilowattstunde zum Speichern,
wäre wahrscheinlich auch schon weniger. Ja, da sind wir eher bei 600 momentan. Ja. Wird auch günstiger. Und bei den Speicher wissen wir schon, die werden wahrscheinlich ja so März, April, wo wir dann wieder teuriger werden. Bei den Module wissen wir es noch nicht genau, aber da sagt ja jeder, billiger werden es nicht mehr.
Aus deiner Erfahrung außer zum Thema Speicher noch, ab wann rechnen Sie dann unter Anführungszeichen ein Speicher für einen privaten Kunden?
Ja, also zuerst nur ganz kurz zu der allgemeinen Preisthematik. Man muss auch dazu sagen, die Module sind halt schon so billig, dass in der Gesamtrechnung vielleicht nur 20% ausmachen. Mhm. Also selbst wenn die nur mehr um 10% billiger werden, haben das nur mehr 2% bei der Rechnung, dafür steigt alles andere wieder. Das muss man auch ein bisschen beachten. Und wann rechnet sich der Speicher? Ich habe schon viele Kunden vorgeschlagen, tatsächlich euch einmal PV-Anlage auf, schaut euch einmal ein Jahr lang euren Verbrauch an und dann wisst ihr, wie viel das in der Nacht zu wenig da ist. Oder für alle, die was am Energie-AG-Portal angemeldet haben, einfach einmal anschauen, welche Verbrauchswerte hat man gehabt. Dann weiß man es auch. Weil es ist einfach wichtig, was hat man in der Nacht für einen Verbrauch. Es gibt halt viele Leute, die sind tagsüber in der Arbeit und kommen am Abend heim, wenn die Sonne untergeht. Für die ist ein Speicher interessant. Es hat sich meistens ausgestützt, ja, zwischen 5 und 10, 12 Kilowattstunden ist man richtig für einen normalen Haushalt. Die meisten tun sich dann eher 10 rein, weil nachrüsten ist zwar überhaupt kein Problem. Das sind einzelne Module, dort stützt man einfach eins dazu und der Fall ist erledigt. Aber nachrüsten dann fühlen wir viel, wenn wir gleich eine entsprechende Menge haben. Das lässt sich ganz gut berechnen.
Jetzt sind wir direkt in den nächsten Themenpunkt eingestiegen, und zwar in die Planung von der PV-Anlage. Du hast ja gesagt, erster Schritt ist quasi im Serviceportal anmelden, einmal die Tageslastgangkurve oder die Viertelstundenwerte aktivieren, damit man eben diesen untertägigen Verbraucher einschauen lassen kann. Da muss ich jetzt noch ganz kurz ausholen. Das kriegt man natürlich am Portal vom Netzbetreiber beziehungsweise vom jeweiligen Energielieferanten. Das muss jetzt nicht unser Mutterkonzern die Energie AG sein, sondern das kann jeder sein. Mhm. Aber jeder Kunde der Netz Oberösterreich kriegt das natürlich am Kundenportal der Netz Oberösterreich quasi sofort am nächsten Tag ausgewiesen. Um zurückkommen zur Planung. Als Netzbetreiber sagen wir den Kunden immer, wenn sie uns fragen, wie viel soll man denn den Jahresverbrauch durch 1000 und ein bisschen aufrunden, ja, dann kommst du ungefähr auf die KW Peaky. Das ist eine ganz gute erste Indikation. Wenn man halt Wärmepumpen hat, dann darf man ein bisschen großzügiger sein. War das was du sagst, ja, das ist eigentlich ein guter Ansatz, sollte man so machen?
Ja, das passt auf alle Fälle ganz gut. Es ist aber natürlich so, dass es ganz viele Endkunden gibt, die können sich das gar nicht auslesen, wie viele Kilowattstunden im Jahr das brauchen. Darum ist einfach für einen Elektriker bei der Planung wichtig, dass er zuerst den Kunden einmal fragt, ob er ihm nicht einfach eine Rechnung geben kann. Die brauchen wir sowieso, weil wir sie im Meldewesen dann viel leichter dann. Mit Zählpunktnummer und Inventarnummer können wir die Adressdaten aussuchen ins Meldewesen und haben schon die richtige Anschrift. Es ist ja ganz oft so, dass der Mann kommt und sagt, wir brauchen eine PV-Anlage und eigentlich läuft das Haus eh schon immer auf die Frau, soll es geben. Und so gibt es ganz viele Sachen. Oder es passt irgendeine Hausnummer nicht oder er hat einen, weiß ich nicht, zweiten Vornamen dabei oder was auch immer. Wir haben dann einfach die richtigen Daten. Durch dies ist die Rechnung einerseits wichtig. Und andererseits, ja, wie wir gerade gesagt haben, wir wissen es dann, was der tatsächliche Jahresverbrauch ist. Und ich habe auch schon Kunden gehabt, die haben unter 3000 Kilowattstunden und sie wollten sich unbedingt das Dach komplett anfüllen. Es ist nett, wenn er es da will. Ich werde natürlich nicht sagen, er darf es nicht auffüllen da, weil dürfen tut das und ich mag nicht gegen mein Geschäft reden, aber ich sage es ihm schon auch ganz ehrlich, du kannst nicht damit rechnen, dass sich die Anlage dann so schnell rentiert, weil für einen Überschuss wird es nie so viel geben, als wie wir vorher gesagt haben, für das eigenverbrauchte KW, das was das bestgeförderte KW ist.
Das heißt, die Dimensionierung der Anlage und die Projektierung der Anlage gepaart mit dem eigenen Verbrauchsverhalten, ja, ist natürlich ganz entscheidend für die Rentabilität, für die gesamte Rentabilität von der Anlage.
Genau so ist es. Und so eine Projektierung von einer Anlage ist nicht mehr am Stammtisch sitzen drei beieinander und jeder überbietet sie mit der größten Anlage, die er gerne haben wird, sondern es gibt da für die Elektriker schon so klasse Programme, wenn wir die Adresse vom Kunden haben und das Haus auf Google schon auffindbar ist, sagen wir mal so, dann können wir so klasse Planungen machen, wo man wirklich über das ganze Jahr den Verlauf sieht, was er produziert. Dann wissen wir von euch aus, was er ungefähr verbraucht hat, wenn wir die Daten zur Verfügung gestellt kriegen. Und wir können dem echt berechnen, am Cent genau, unter Anführungszeichen, weil natürlich die Sonne und das Gewitter jetzt ja ein bisschen anders ist, aber wir können am Cent genau eine Berechnung machen, wie viel der Sparer sich an Strom kosten, wie viel kriegt er zusätzlich Geld für das, was er Überschuss hat und wann hat sich die Anlage amortisiert. Das sind echt klasse Berechnungen und ein seriöser, vernünftiger Elektrotechniker macht es. Es gibt natürlich auch ganz frisch gefangene, die von weiß Gott woher kommen, wo man sich oft nicht ganz so sicher haben, ob die nicht einfach nur den meisten Umsatz machen wollen. Aber das sind dann meistens keine eingesessenen Elektrotechniker, die, was man, vor allem die, was man dann auch in 10 Jahren noch erwischt. Weil was ist, wenn irgendwann einmal ein Modul kaputt wird? Oder man möchte irgendwann einmal eine Erweiterung haben oder was auch immer. Das ist eine Anlage, die die nächsten 30 bis 50 Jahre in einem Haus haben. Da war es schon klasse, wenn man einen Elektriker vor Ort hat, zu dem man wieder gehen kann. Und nicht einer, der was, wenn man dann zum Elektriker fortgeht, sagen muss, so wie das gemacht ist, passt eigentlich nicht. Oder dies und jenes kann ich da gar nicht liefern, weil das ist irgendein ganz utopisches Produkt und dann kann man die Anlage vielleicht nicht mehr erweitern. Das hat schon ganz viele Vorteile, wo es am ersten Blick, wenn die Leute so in die Euphorie reinkommen, wie schnell das sie die rentiert und wie man nur den letzten Cent auszupressen kann, vielleicht übersehen und hinten nachher ist die Anlage umend, ja, und irgendwer muss dann damit leben.
Mhm. Jetzt hast du gerade angeschnitten, ja, wie groß die Anlage sein soll, dass das halt eine Auswirkung auf die Rentabilität hat. Dazu sagen, dass halt ein Zugang oder eine Idee durchaus verfolgenswert wäre, wenn man sagt, naja, bevor ich mal 15 kW-Peak Solarfläche aufführe, baue ich vielleicht nur, sage ich auch nochmal die Hälfte, also 8 kW-Peak und kaufe dafür einen kleinen Speicher dazu. Dazu oder sowas wäre wahrscheinlich in der Beratung drinnen.
Ja, natürlich auch. Speicher muss man sich immer anschauen und ich tue schon gerne so im ersten Schritt einmal die PV-Anlage und dann schaue, was man Speicher dazu braucht. Aber bevor er gar keinen Speicher hat, ist natürlich gescheiter, ein bisschen weniger PV und Speicher dazu, ganz eindeutig. Das auf alle Fälle.
Aus deiner Erfahrung, wie lange dauert es, bis ein Kunde, der zu dir ins Geschäft kommt, ja, mit dem du ein Beratungsgespräch führst, genau, für die PV-Anlage, wie lange dauert das, bis man sagt, okay, wir haben die Anlage fertig geplant, wir haben das Zeugs bestellt, wir haben die Netzzugangszusage, wir haben es montiert und jetzt ist es in Betrieb genommen. Was haben wir da für eine Zeitspanne?
Im Prinzip kann man sagen, geht das halt genauso schnell, als wir einen Raum elektrisch installieren. Wir haben jetzt dann echt wieder das Klasse, ja, den klassen Wohlstand unter Anführungszeichen, dass das ganze Produkt lagernd ist. Also wir können, ich habe morgen in der Früh die Module da, ich habe morgen den Wechselrichter da, wenn heute bis um 17 Uhr einer bestellt, das ist überhaupt kein Problem mehr. Es geht mit dem ganzen Meldewesen, wie das heute schon ausgereift ist, ganz viel über die Nacht oder in ein paar Minuten, dass man es einfach weiß, was darf man tatsächlich Überschuss einspeisen und kann man die Anlage dort montieren. Es sind jetzt natürlich auch die Montageteams noch nicht so ausgelost, weil halt einfach jetzt der Winter, ja, vielleicht kommt ja noch mehr, aber gerade im Vergehen ist. Momentan ist das eher eine Auslastungssache vom Elektriker, aber die Anlage, die ist in den normalsten Fällen in 3 bis 4 Wochen fertig.
Da bringst du uns jetzt als Netzbetreiber ein bisschen in die Bredouille, ja, wenn wir Lieferzeiten bei Transformatoren von 70 Wochen und mehr haben, ist natürlich die PV-Anlage schneller
baut. Da kann ich nichts dafür.
Ist die PV-Anlage natürlich schneller baut, als wir das Netz ausbauen können, aber das ist halt jetzt so. Ich hätte gern mit dir noch gesprochen über das Thema Balkonkraftwerke. Das ist ja, jetzt sage ich mal, der Einstieg in die Photovoltaik-Welt, ja, oder die einzige Möglichkeit für Leute, die halt keine Dachflächen haben, die in einer Wohnung wohnen, ja, die können halt diese Balkonflächen nutzen. Mit allen Einschränkungen, die es bei diesen Balkonanlagen gibt, darf ich als Elektriker sowas empfehlen oder sagt ihr, sollte man die Finger davon lassen?
Ich bin ganz stark für die Finger davon lassen. Es sind auch ganz viele Elektriker, die sagen, die Finger davon lassen. Es gibt aber das Verkaufen und solange es gescheit gemacht ist, ist es ja okay. Es ist erlaubt bis 800 Watt. Mhm. irgendein so ein Anlag bis 800 Watt, wo Einsteiger wird auch nicht das große Problem sein und wird im Normalfall auch funktionieren. Aber es steht nicht umsonst in jeder Beschreibung drinnen, dass ich das eigentlich Elektrik anschauen muss. Es ist sogar schon die Überlegung, wenn man nicht eigene Sticker haben müssen, dass man die normale Schokosteckdosen einbringt. Und um was geht's da? Da geht's nicht um das, dass der Elektriker irgendwas Zusätzliches verkaufen will, sondern ich mach's immer mit dem Beispiel, irgendeiner ist in einer Wohnung, hat zu hohe Stromkosten, weil er halt die Strompreise gestiegen sind und weil er halt viel mit was auch immer heizt und kommt dann auf die Idee im Winter oder den zweiten Winter schon, dass er halt nur einen Heizstrahler dazustellt und so ein 2 kW Heizlüfter, der kostet halt 20 Euro bei irgendeinem Baumarkt, kostet nichts und ist gleich wieder zugestellt und dann kann er eine klasse Wohnung heizen. Dazu tut er dann eine kleine PV-Anlage mit 800 Watt, das funktioniert auch noch. Er kommt sich aber drauf, dass der Zähler sich trotzdem nur schnell dreht und Anführungszeichen auch ganz elektronischer ist und dann tut er halt nur ein zweites und ein drittes Modul dazu und irgendwann hat er dann auf einmal 2 Heizlüfter, das heißt 2 mal 2 kW, 4 kW, sind wir gesamt bei über 16 Ampere. Das ist für die Sicherung alles kein Problem. Die darf ja bei 13 Ampere abschalten, wenn der Strom über die Sicherung fließen würde. Mhm. Wenn der Verbraucher und der Erzeuger auf einem Dreifachstecker ist, dann kriegt dahinter am Vorhaus der Verteiler das gar nicht mit, dass da schon brutzelt und brennt. Und genau das befürchtet man, dass solche Sachen passieren, dass die Sachen nicht richtig angeschlossen sind. Und es gibt ja die Vorschrift, dass eigentlich Balkonkraftwerk auf einen eigenen Sicherungskreis sein muss. Deswegen auch in der Beschreibung der Hinweis, bitte ruft den Elektriker an. Wenn das eigene Sicherung ist und er hat auf der anderen Sicherung dann 3 Heizstrahler, dann fällt ihm eh die Sicherung wieder, weil die schaltet dann eh ab. Dann ist alles kein Problem. Wenn aber alles auf der gleichen Sicherung ist und das kann der Endkunde selber gar nicht feststellen.
Also der schlimmstmögliche Fall ist der Dreifachverteiler um 1,99 aus dem Supermarkt,
genau.
Und dann noch 2 Heizschwendel dazu und,
genau.
Und die Balkonanlage alle auf dem Plastikverteiler.
Genau.
Wahrscheinlich keine gute Idee.
Gar keine gute Idee. Und der Kunde glaubt, das ist jetzt klasse, weil jetzt braucht er den Strom, den hat er selber produziert und das Heizen ist einmal gratis gekommen. Und in Wirklichkeit kauft er sich nachher wahrscheinlich eine neue Wohnung. Also nicht gratis.
Wenn jetzt einer trotzdem sagt, das ist aber die einzige Möglichkeit, die ich haben soll, dann war jetzt der richtige Weg, wenn er sich trotzdem für Balkonkraftwerk entscheidet, wahrscheinlich der zu einem Elektriker und sagt, du, wie tue ich denn einen Gescheitern? Ja.
Genau. Er kann sich vielleicht sogar das Balkonkraftwerk im Internet kaufen, wenn er drauf besteht. Aber wenn ein Elektriker drüber geschaut hat, dann tut ihm der vielleicht einen wirklich günstigen, der kostet einen Bocadeur, Sicherungsautomat, einen zusätzlichen, also einen Leitungsschutzschalter, nennen sie mir genau genommen, und dann ist einfach auf der sicheren Seite, dann passiert ihm nichts. Das gehört einfach einmal angeschaut. Wie es immer wieder ist, wenn der Fachkraft einmal drüber schaut, sieht er das eine oder andere, was er allein einfach nicht sehen kann. Und dann ist es wirklich eine günstige Variante gewesen.
Also unter dem Motto, kostet wen, hilft viel, sollte man da vielleicht auch die Fachkraft genau. Drüber schauen lassen.
Genau, so ist es. Nur dann ist billig die Anlage und nicht, wenn so wie das Haus abbrennt ist. Dann war es nicht billig.
Du hast jetzt das ist auch ein Thema mit den Gefahren durch die Photovoltaik oder durch Elektrizität allgemein angesprochen. Hören wir immer wieder, ja, dass Leute sagen, jetzt habe ich Photovoltaik, das ist so wie der Gartenschlauch, das stelle ich mir in den Garten und schaue ich nie wieder an. Gibt es von den Elektriker eine Empfehlung, wie man mit so einer Photovoltaik umgesollt, sollte man die regelmäßig anschauen und warten lassen? Ist das wie ein Auto oder wie muss ich das sehen?
Ja, also das war unser ganz großes Anliegen. Man muss sagen, die Kabel von so einer PV-Anlage, die liegen am Dach hier oben und hoffentlich in einem passenden geschützten Rohr und so weiter. Aber die sind einfach die Umweltbedingungen ausgesetzt. Wir haben schon Fälle gehabt, da war einfach ein schadhaftes Kabel dabei vom Hersteller. Da kann kein Elektriker was dafür, aber es passiert einfach. Und was ein Endkunde auch nicht wissen kann, es gibt heutzutage schon Wechselrichter, die erkennen das, wenn oben was brutzelt und schmort und schalten ab, aber es sind nicht alle. Und die Wechselrichter, die sind von außen gesehen nicht besser oder schlechter. Die einen haben es einfach schon, die anderen haben es noch nicht. Es gibt da noch keine hundertprozentige Normung dafür, wodurch viele sagen, wir müssen einmal warten, bis das tatsächlich ein System dahinter steckt, das alle gleich machen. Ich verstehe auch Wechselrichterhersteller, die was das noch nicht haben. Es ist auch schwer zu erkennen. Aber da sind einfach Gefahren, die können mit jedem Sturm, mit jedem Wind irgendwann einmal auftreten. Und wenn sich das keiner anschaut, dann ist halt die Gefahr auf dem Dach viel größer als wir im Haus.
Was war jetzt aus deiner Sicht so ein, jetzt sage ich mal unter Anführungszeichen, ein Wartungs- oder Kontrollintervall für so eine Anlage, der was einen Sinn macht?
Ja. Also für im Haus drinnen gibt es eigentlich ganz gute Vorschriften, wenn es halt um Gewerbe und Industrie geht. Weil ein Privater darf natürlich da, wo er will, darum gibt es auch am Dach keine Vorschriften. Aber es gibt eine ganz klare Regelung. Alle 10 Jahre muss eine Anlage mindestens geprüft werden. Wenn es halt erschwerten Umständen oder erschwerter Beanspruchung ausgesetzt ist. Das heißt, wenn man es halt oft benutzt, oft aus- und einsteckt und so weiter, oder wenn es halt staublastig ist und so weiter, dann kann man auf 5 oder auf 3 Jahre runtergehen. Und in der Industrie und im Gewerbe sind wir bei fast jeder Anlage zwischen 3 und 5 Jahren. Und am Dach hier oben haben wir mindestens die gleiche Beanspruchung. Also eigentlich 3 bis 5 Jahre.
Also auch für den Privathaushalt,
wenn der wirklich ein gutes Gewissen haben will, dann gehört der einfach alle 3 bis 5 Jahre angeschaut und dann weiß man, das passt. Das geht vom PV-Modul am Dache bis zur Hauptleiterklemme im Zählerkasten, weil eins ist auch klar, man muss nicht in jedem Fall einen Zählerkasten austauschen, wenn man PV-Anlage kriegt oder wenn man halt eine Wallbox kriegt, ist genau das Gleiche. Aber die Beanspruchung elektrischerseits und die Erwärmung elektrischerseits ist um ein Vielfaches höher, wenn man halt die Dauerlast hat, auch beim Erzeugen die Dauerlast, gegenüber vor x Jahren, wenn zum Beispiel eine Waschmaschine 2-3 kW braucht, aber halt nur einmal ein paar Minuten, bis das der Heizstab das Wasser aufgeheizt hat und dann ist wieder nur mit der Motor, der was rauft. Da haben wir wieder ein paar kleine Spitzen, aber das ist weit nicht so viel, dass halt irgendein Klemmstil warm wird. Die Dauerbeanspruchung macht dann ein Klemmstil warm und heiß und dann brutzelt es und schwarz und nachher brennt irgendwas aus. Und darum war das schon gut, alle 3 bis 5 Jahre mal so eine Anlage anschauen lassen.
Super Schlusswort, Stefan. Danke fürs Kommen. Danke, dass wir so viele Informationen für unsere Kunden zusammengebracht haben aus dem Bereich Photovoltaik, was man beachten sollte. Ich glaube, wir werden wieder mal ein Thema finden, wo wir drüber reden konnten, und freue mich, wenn ich dich wieder einladen darf. Danke.
Gern jederzeit wieder und viel Spaß mit der PV-Anlage.
Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter hochspannungsblog.at/podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.